SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 2, wechseln wieder das Genre, aber nicht nur das. Sonja meldet sich, heißt der neue Roman der rumänischen Autorin Lavinia Braniște, der für den Mikrotextverlag aus dem Rumänischen von Manuela Klenke übersetzt worden ist. Marie Schmidt, vielleicht nähern wir uns diesem Buch über die knapp 30-jährige Hauptfigur Sonja. Wie lebt sie, wie wird sie geschildert und was wird zum erzählerischen Motor ihrer Geschichte?
Also ich würde sagen, so eine junge Frau, die könnte man eigentlich so ziemlich überall auf der Welt in der Gegenwart vorfinden. Das ist eine junge Frau, die ein bisschen orientierungslos ist. Sie hat einen Freund, der eher auf mich gefährlich indifferent wirkt in ihrer Liebesbeziehung. Sie schreibt an einen Blog für einen Radiosender. Sie macht Interviewthemen zum Thema Zukunft. Das ist ja, wie wir alle wissen, ein Nicht-Thema. Sie kriegt dann einen Auftrag von einem eher schmierigen, dubiosen Regisseur und soll recherchieren eine Episode aus dem Leben der Familie Ceausescu, des rumänischen Diktators. Und spätestens als diese Episode angesprochen wird, wird die Aufmerksamkeit der Leserin gelenkt auf die Umgebung, in der wir diese junge Frau vorfinden, nämlich das Stadtbild von Bukarest. Während die junge Frau eigentlich eine jeder Frau ist zunächst, ist dieses Stadtbild sehr intensiv und sehr sinnlich geschildert. Die Hitze und die Trambahnen, die immer die Erde erzittern lassen, die baufälligen Häuser, die mit Erdbebenwarnungen gezeichnet sind, Bettler, die einen mit Mitleid und mit schlechtem Gewissen erfüllen, denen man dort begegnet, U-Bahn-Ausgänge, wo man immer nicht da rauskommt, wo man eigentlich hin will, dann die amerikanischen Fastfood-Ketten in diesem postkommunistischen Stadtgewirr, die da so als Landmarks wirken. Und als diese junge Frau, nun Sonja, nun diesen Auftrag bekommt, diese Geschichte über die Familie Ceausescu zu recherchieren, da wird ihr eines klar, nämlich über die Geschichte ihres Landes vor ihrer Geburt weiß sie so gut wie nichts. Und dann fängt sie an zu recherchieren und der Roman handelt im Grunde genommen von dieser Recherche. Allerdings würde ich sagen, wenn man jetzt erwartet von diesem Roman eine didaktische Aufarbeitung der Ceausescu-Diktatur und des Terrors der Securitate, dann wird man sehr enttäuscht sein von diesem Roman.
So chaotisch die Gegenwart in Bukarest, so blutig und verdrängt ist die Vergangenheit. Frau Schmidt, Sie haben es gerade eben gesagt, womit wir bei der Lesestelle wären, die uns Antje Keil vorträgt aus Lavinia Braniștes Roman Sonja meldet sich. Bitte sehr.
Es ist offensichtlich, dass Mitikas Memoirenband keine inspirierende Wahl war. Vielleicht ist ihre Arbeitsweise auch nicht die ertragreichste. Anstatt mit den seriösesten Büchern anzufangen, fängt sie mit den unseriösesten an, weil es so schwer ist, herauszufinden, was seriös ist. Vertrauenswürdig, unparteiisch. Wer ist sauber und hat das Recht, Urteile zu fällen? Es gibt so viele Rumänen und so viele Ausländer, die alles Mögliche geschrieben haben, jeder mit seiner Interpretation, nach seiner Erfahrung in seinem eigenen Heimatland. Wer ist der Wahrheit näher? Diejenigen, die in der kommunistischen Erfahrung versunken waren, oder diejenigen, die sie von außen betrachten? Sonja wird aufhören, sich diesen quälenden Fragen zu stellen, sowohl wenn sie in der Buchhandlung vor den Regalen mit den Geschichtsbüchern steht, als auch während ihrer Recherchen in der Bibliothek oder wenn sie auf Websites nach Büchern sucht, die sie bestellen könnte. Wenn man ausreichend liest, dann wird man es ab einem bestimmten Punkt besser verstehen. Alles wird sich fügen, sich überlappen, die Autoren werden einander bestätigen oder sich widersprechen. Das Problem ist, dass man dafür sein ganzes Leben lang lesen müsste. Und ihr fehlt die Zeit. Sie braucht effiziente Lektüre, die Geschichten generiert. Das Problem mit all diesen Spaßvögeln, die im Fernsehen sehr amüsant scheinen, die Bücher schreiben, um schneller aus dem Gefängnis entlassen zu werden oder weil sie denken, dass ihre Dummheit spannender als die der anderen sei, ist, dass sie bei genauerer Betrachtung grausame Kreaturen sind. Am späten Abend liegt sie, ohne sich zu bewegen, zu Hause im Bett und liest Mitika Dragomirs Buch. Sie bewegt sich nicht, weil das Bett fürchterlich quietscht und weil Paul schon längst schläft. Sie folgt dem roten Faden der Geschichte bis zu der Episode im Dezember 1989, über die Mitika schreibt, dass sie das größte Chaos der jüngsten Vergangenheit gewesen sei. Mitika erzählt, wie er in den Tagen der Revolution 2 Millionen Dollar aus dem Büro des Clubs, den er die Einheit nannte, weil dort alle Gäste militärische Dienstgrade besaßen, verschwinden ließ. In diesem Moment spürt sie, dass sie nicht weiterlesen kann. Sie steigt aus dem Bett, zieht sich ein dünnes Kleid über, verlässt die Wohnung mit dem Buch in der Hand und läuft die spiralförmige Treppe hinunter. Jedes Mal, wenn sie die Treppe hinunterlaufen muss, hat sie den Eindruck, sie müsse bis ans Ende der Welt laufen. Dann betritt sie die Straße in Richtung Romana U-Bahn-Station, überquert die Ampel, um die Piazza Amsei zu erreichen, und dort sucht sie desorientiert die umweltfreundlichen Recycling-Mülltonnen. Denn sie war sich sicher, dass sie dort standen, jetzt nicht mehr. Sie will das Buch wegschmeißen und einfach zu Fuß weitergehen.
Antje Keil las aus Sonja meldet sich von Lavinia Branischte. Der Roman ist in der Übersetzung von Manuela Klenke im Mikrotext Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Iris Radisch, nicht nur die Recherche gestaltet sich schwierig, sondern auch das Schreiben des Drehbuchs über diese seltsame Mutter-Tochter-Beziehung in der Familie Ceausescu wird zum Desaster. Inwieweit steht dieser ständig neu angesetzte Schreibprozess auch symbolisch für die im Grunde nicht stattfindende Vergangenheitsbewältigung des Landes?
Das ist ja eigentlich zentral. Also das Scheitern an diesem Drehbuch über die Familie Ceausescu, das ist schon das Thema, weil es geht ja doch darum, wie können die Nachgeborenen einer solchen Katastrophe, wie es die Diktatur im Ceausescu-System war, wie können die Nachgeborenen damit umgehen? Das ist eigentlich eine Frage, die uns ja auch vertraut sein müsste, gerade uns Deutschen. Und es ist schon erstaunlich, wie weit das für diese junge Frau alles weggerutscht ist. Also wie sie da im Grunde vor einem Berg von Fiktionen und Halbwahrheiten steht, die sich ja auch bis in ihre Familie hineinziehen. Sie fängt ja dann auch an, ihre Mutter zu befragen. Sie reist zu ihrem Großvater, der, wie es in dem Roman heißt, ein Securist war, also ein Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes Securitate. Und im Grunde nichts erfährt. Sie spricht dann davon, dass das ja alles nur politische Fiktionen seien. Also im Grunde nicht sehr unterschieden von allen anderen Fiktionen, mit denen man sich so im akademischen Alltag doktorierend oder nicht doktorierend auseinandersetzt. Also es ist einfach so Material, das wegrutscht, so wie ihr das ganze Leben wegrutscht. Und das finde ich schon, das ist an dem Buch auch stark. Also diese Desorientierung, die sich bis in die allerjüngste Vergangenheit zieht, die im Grunde zum Drehbuch Spielmaterial wird. Also ihrem Auftraggeber ist das ja letztlich völlig wurscht, was sie schreibt. Es muss sich nur gut verkaufen lassen. Es sind Spielmarken, aus denen man eben heute irgendwelche Spielfilme dreht. Also es ist, alles ist im Ungefähren, alles ist in dieser postmodernen Suppe, weswegen Marie Schmidt ja auch gesagt hat, diese junge Frau könnte eigentlich überall leben. Die kann man sich fast genauso in New York vorstellen, wo sie eben andere Drehbücher zusammenpuzzelt. Und dieses Ungefähr, das ist natürlich, was an dem Buch interessant ist. Also wenn man sich überlegt, dass es doch erst sehr kurz her ist, dass eine Nobelpreisträgerin über das Ceausescu-System in einer ganz dichten existenziellen Poesie geschrieben hat, wo es also gar kein Versehen gab, dass es sich hierbei um etwas den Menschen zutiefst Berührendes handelte. Und jetzt ist es etwas, wo man überhaupt nicht mehr weiß, ja, gab es das nicht. Also das allein macht dieses Buch wirklich sehr, sehr interessant. Obwohl man sich natürlich fragen kann, ja, warum erfahre ich nichts über das Ceausescu-System? Das genau ist ja der Witz an dem Buch, dass es für diese Generation offenbar nicht mehr erfahrbar ist.
Ja, das ist, glaube ich, die Aussage des Buches. Die Autorin versucht es auch über ihre Filterfigur zu vermitteln, weil die Sonja ist ja eine völlig desorientierte junge Frau. Also die ist ja vielfach geschlagen. Sie kommt aus einer dystopischen Familie. Der Vater hat die Familie verlassen. Die Mutter hat ihr eingetrichtert, Männer sind was Ekelhaftes und Leid verursachen, das halte ich bloß von Männern fern. Sie hat ja dann selbst auch katastrophale Männerbeziehungen. Sie läuft diesem schrecklichen Regisseur hinterher, schreibt ihm am Schluss zwei unterschiedliche Mails. Das eine ist ein Wutmail und das andere ist ein Liebesmail. Also sie mag ihren Körper nicht, sie hält sich für nichts, für gut genug. Also eine sehr problematische Erzählerfigur. Ich finde dann die Art, wie sie erzählt, eben auch ein bisschen problematisch oder auch ermüdend. Also es ist sehr sprunghaft und es ist sehr temperamentlos. geschrieben. Interessant ist es tatsächlich auf dieser Metaebene, die Iris Radischer sehr schön ausgefaltet hat. Also was sagt das über die Jugend im heutigen Rumänien aus, indirekt, literarisch? Und die Schwierigkeit der Vergangenheitsbewältigung besteht ja darin, dass die Vergangenheit gar nicht vergangen ist. Denn 1989 war ja keine richtige Revolution. Die Machthaber sind an der Macht geblieben. Sie haben halt die Farben gewechselt und haben ein paar Bauernopfern ausgetauscht. Und die Recherche, die sie jetzt versucht, ist ja auch keine wissenschaftliche Recherche. Die Archive sind ihr nicht zugänglich. Sie informiert sich über YouTube und irgendwelche Zufallsbekanntschaften. Und das, was sie machen soll, ist ja auch kein wissenschaftlicher oder historischer Film, sondern das soll irgendein Aufreger sein über die Ceausescu-Gattin und die Ceausescu-Tochter und deren Liebhaber. Also dieser Vlad, dieser Regisseur, will ja eigentlich auch gar keine Wahrheit, sondern er will halt einen Aufreger und irgendwie möglicherweise viele Einschaltquoten, wie man heute sagen würde. Also das Prinzip der Konstruktion leuchtet mir ein, aber es befriedigt mich nicht.
Vielleicht bleiben wir an der Form noch und diskutieren das. Herr Ebel, Sie haben gesagt, das hat Sie ermüdet. Ich fand ja dieses schnelle Präsens und dann eben auch diese Clip-Clap-Dialoge durchaus interessant. Frau Schmidt, inwieweit ist denn diese strenge, ja fast künstliche Form für dieses Erzählen durchaus auch wichtig?
Also ich hatte das Gefühl, das ist eine Erzählform, eine Erzählweise, eine Sprache, die zu diesem Gegenstand geradezu dazu erfunden worden ist. Also Sie haben schon gesagt, alles im Präsens, also alles diese Gegenwart, die keinen Hallraum, keine Staffelung der Zeitebenen kennt, dann eine eigentlich ganz harte, an den Gegebenheiten so orientierte Sprache, eine Sprache, die auch nicht weit ausgreift, keine großen Abstraktionssprünge macht, sondern eher Sprünge sozusagen in den Situationen macht und so eine Art von Überblick eher erschwert, die einen guten Eindruck gibt von diesem Abgleiten dieser Frau an dem, was sie eigentlich wissen will, nämlich der Vergangenheit. Ich würde einen zweiten Aspekt gerne ergänzen wollen zu diesem, tatsächlich fand ich auch schockierend, also gerade wenn man, Iris Radisch hat schon Hertha Müller erwähnt, also wenn man diese Literatur kennt und dann sich vorstellt, also die Sekretate ist für diese junge Frau so Witzfiguren am Anfang, ja. Das hat fast was Schockierendes in dieser etwas kalten und im Präsens geschriebenen Sprache dann so abgefertigt zu sehen, dieses dramatische Thema. Nur es gibt ja eine zweite Ebene der Handlung auch, und die ist, dass diese junge Frau Symptome ausbildet und eine Psychoanalyse dann macht, vor allen Dingen aber ihr selber rätselhafte Krankheitssymptome ausbildet, dann auch auf die Suche nach diesem Vater geht, der eben verschwunden ist. Und das, denke ich, ist uns ja vertraut als Motiv aus der deutschen Erinnerungsliteratur, dass diese Traumata, die vergessen sind der Großelterngeneration und vor allen Dingen die Täterschaft der Großelterngeneration, dann drei Generationen später wiederkehrt in Form von körperlichen Symptomen oder einer rätselhaften Unruhe, die die Leute dann auf die Suche setzt nach etwas. Hier nach dem Vater, gutes altes patriarchales Prinzip, natürlich auch eine gewisse Symmetrie, also die Suche nach diesem Diktatorenregime und die Suche nach dem Vater in der Familie. Der Vater lebt aber schon nicht mehr und ist dann der Großvater, also eine noch patriarchalere Linie wird also ausgeführt. Das kann man tatsächlich für etwas konstruiert und etwas abstrakt halten. Ich finde es allerdings gerade in seiner Gemachtheit eigentlich sehr faszinierend.
Zumal es ist eigentlich sowas wie eine ausgearbeitete Hilflosigkeit, finde ich. Und für mich war das Buch sehr ansprechend. Und ja, obwohl es so gemacht ist, fast authentisch, weil eben die Hilflosigkeit dieser Generation, wirklich Marie Schmidt sagt, sozusagen bis in die Körperzellen nachgeforscht wird, dieser Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit ist das eigentliche Thema. Und die nun wiederum ist ja eigentlich authentisch. Also das kann einem zwar nicht passen, dass da eine so wenig orientierte Generation, ja man kann ja fast sagen, geschichtsvergessen unterwegs ist, aber das hat sie, die Art und Weise, wie sie das sprachlich fasst, das hat an und für sich wieder etwas Tragisches, was mich wirklich sehr berührt hat, muss ich sagen.
Frau Schmidt hat ja noch ein starkes Thema gerade angesprochen. Ich glaube, da sollten wir kurz noch drauf eingehen. Es gibt natürlich auch noch eine dezidiert feministische Lesart dieses Buches und das wird auch immer wieder angesprochen. Insofern sind die Frauenrollen, aber auch die Männermuster durchaus interessant. Also früher waren es eben die Patriarchen, es waren die Agenten, die Unterdrücker und heute sind die Männer eher so merkwürdige Schluffis wie dieser Paul. Ist das ironisch gemeint, Frau Schmidt? Wie ist das zu lesen?
Naja, es ist eben auch, also wenn man diese patrilineare, diese Patriarchenstelle, wenn man die auslöscht und dann vergisst, dann sucht sie einen vielleicht am meisten heim. Und diese, man könnte jetzt sagen, das ist jetzt eine Psychologisierung des Romans, aber der Roman bietet es auch in gewisser Weise an, dass diese etwas verweichlichten, orientierungslosen und ja wirklich unangenehmen, indifferenten Männerfiguren der Gegenwart, also ihr Lebensgefährte, in gewisser Weise auch dieser Regisseur, dass das auch sozusagen die Nachkommen dieser Männerlinie sind, in denen eben diese Vaterstelle zwar eine essentielle Rolle spielt, also in denen Verbrechen verborgen sind an dieser Stelle und Familien aufgesprengt wurden, aber diese Vaterstelle ist eben nicht besetzt, da ist eine Lücke. Ja, also man kann diese symbolische Ordnung kann man eigentlich nicht mehr angreifen, weil man sie gar nicht so richtig kennt, könnte man sagen.
Die Tyrannis-Figur in dem Buch ist interessanterweise ja weiblich. Das ist ja die Elena Ceaușescu. Also die Anekdote, an der der Film anknüpfen soll, ist ja das Gerücht, dass die Elena Ceaușescu, die Präsidentin der Akademie der Wissenschaften war und angeblich unendlich viele Erfindungen gemacht haben und als Genie galt, ein ganzes mathematisches Institut hat schließen lassen, um ihre Tochter für eine nicht genehme Liebschaft zu bestrafen. Also diese Elena und die Tochter, das sind ja auch die Forschungsfiguren von Sonja und nicht Ceaușescu selber.
Also eine Vergangenheit, die über die Generationen hinweg nachwirkt. Der Roman Sonja meldet sich von Lavinia Branischte. Erschien in deutscher Übersetzung von Manuela Klenke im Mikrotextverlag. Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank.